Es gibt Worte, an die kann man sich ein Leben lang erinnern. Frisch vermählt stehen meine Frau und ich da, die Leute gratulieren uns und freuen sich und sagen, Mensch, ihr seht so strahlend und fröhlich aus. Aber, sagt dann die eine Person, das wird nicht immer so bleiben. Es werden auch harte Zeiten kommen. Meine Frau und ich gucken uns an und denken, was passiert hier gerade? Danke auch für diese wunderschöne Ermutigung. An unserem Hochzeitstag am 1. Worte, die man nicht vergisst, die unpassend sind, die irgendwo die Situation sprengen. Bei Jesu Geburt war das so, da sind viele gekommen und haben gratuliert, der Maria, dem Josef, für dieses Kind. Am 8. Tag waren sie im Tempel, um den Jesus darzubringen, wie man das früher gemacht hat. Er wurde beschnitten und Gott wurde Danke gesagt, dein Kind, er gehört dir. Und dann tritt ein alter Mann auf, der Simeon, und er spricht über dieses Kind und sagt, er ist gekommen, um die Welt zu retten. Da passiert Großes durch ihn. Er wird Unverständnis hervorrufen bei den Menschen. Und dann guckt er Maria an und sagt, und durch dich, durch dein Herz, durch deine Seele wird ein Schwert hindurchfahren. Uff. Bestimmt hat Maria das nicht vergessen. Bei all dem Schönen, was über Jesus gesagt wurde, durch deine Seele wird ein Schwert hindurchfahren. Und vielleicht hat sie sich das immer wieder gedacht, wenn Situationen da waren, wo der Jesus abgelehnt wurde, wo er in Nazareth fast gesteinigt worden ist, wo sie ihn rausgetrieben haben, wo sie gesagt haben, du gehörst nicht dazu. Ist das jetzt gemeint? Ist das die Situation? Oder andere Situationen, die später waren? Jetzt steht sie dort auf Golgatha. Jesus hängt am Kreuz. Und jetzt spürt sie das. Jetzt weiß sie, jetzt ist es eingetroffen. Das ist der Moment, wo ein Schwert durch ihr Herz fährt, wo sie erlebt, wie schwer das ist, was sie hiermit ansehen muss. Ihr Sohn wird zu Tode gequält, vorher schon gefoltert, von Leuten ausgelacht, während er da hängt. Das ist brutal. Der Verlust eines Menschen ist immer brutal. Jemand, den man lieb hat. Noch brutaler ist es, oder besonders brutal ist es, wenn ein Kind vor den Eltern geht. Das passt nicht. Das stimmt nicht. Andersrum ist es normal. Der Alte geht zuerst und dann der Junge. Verkehrte Welt. In der Medizin spricht man bei so einem Ereignis von einem Trauma. Ich habe mal zwei Definitionen mitgebracht für Trauma, die sich ergänzen. Ein Trauma ist ein Ereignis, das außerhalb der normalen menschlichen Erfahrungswelt liegt. Und ein Trauma ist ein zutiefst erschütterndes Ereignis, das häufig mit einer außergewöhnlichen Bedrohung für das Leben oder die Gesundheit einhergeht. Dazu gehört auch, wenn man Zeuge ist, wenn man das wahrnimmt oder bei jemand anderen sieht. Da ist Hilflosigkeit, da ist Angst, da ist Ärger, da ist Wut. Da ist manchmal Erstarren oder Fliehen, wenn man kann. Maria steht dort auf diesem Hügel Golgatha. Und sie steht dort zusammen mit einer Gruppe von anderen Frauen und einem Jünger. Johannes, er nennt sich selber der Jünger, den Jesus lieb hatte. Sie stehen dort, sie sind nicht geflohen, obwohl der erste Impuls bestimmt war, weg hier. Sie sind bewusst stehen geblieben, dort geblieben. Und ich möchte den Text lesen aus Johannes 19, da heißt es, es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seiner Mutter Schwester, Maria, die Frau des Klopas und Maria Magdalena. Jesus erblickte seine Mutter und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte. Sie haben sich bewusst entschieden, da zu bleiben. Obwohl sie einen großen Schmerz in sich haben, obwohl sie selber ein Trauma erleben und eigentlich Flucht und Rückzug das Normale wäre oder der Instinkt vorgeben würde. Sie beweisen Größe und Stärke, dass sie sich ihrem Leid, aber auch Jesus stellen und zur Seite stellen. Sie wissen, Jesus braucht sie jetzt in diesem Moment. Er braucht es, dass sie bei ihm sind, dass er nicht alleine ist. Sie können ihm nicht helfen, sie stehen ja nur da. Sie können nichts groß sagen, sie können ihm die Schmerzen nicht lindern. Aber ihre Anwesenheit, ihr Dasein ist wichtig für Jesus. Das ist mein erster Punkt, sich dazustellen zum Leid des anderen. Da ist diese Situation, der Trubel, die Hektik, die Gewalt, der Gestank, Unmengen von Stimmen, Spott, Verhöhnen. Über die Kleider von Jesus wird gewürfelt. Da ist Lärm, da ist ein Kommen und Gehen, da ist Bewegung drin. Und dann ist da diese Gruppe von Frauen, dieser Johannes, die einfach nur dastehen. Da geht eine gewisse Ruhe von ihnen aus. Und ich kann mir so vorstellen, wie der Blick von Jesus hin und her geht, wie die Gedanken wirr sind, das Herz pocht und so viel Bewegung da ist. Und dann sieht er sie dort. Und dann bleibt er mit seinen Augen bei ihnen stehen. Da kehrt plötzlich Ruhe ein. Da kehrt Frieden ein, der von ihnen ausgeht. Wir fühlen uns manchmal hilflos, wenn Freunde oder Angehörige leiden, wenn sie durch schwere Krankheit gehen oder irgendwas in ihrem Leben an Schwere da ist. Wir würden gern helfen, aber uns fehlen manchmal einfach die Worte. Und dann passiert es manchmal aus Unsicherheit, dass wir uns zurückziehen, dass wir nichts sagen. Ja, vielleicht müssen wir auch gar nichts sagen, aber einfach nur da sein. Einfach nur sich dazustellen, so wie das die Frauen hier gemacht haben, das ist oft schon das Beste. Im Herzen für sie beten, einfach mit ihnen verbunden sein in diesem Moment. Du bist nicht allein. Wir hatten am Anfang vorhin schon eine Zeit der Stille. Vielleicht schaffen sie es heute noch mal im Laufe des Tages, so einen Moment der Stille einzubauen, wo sie einfach nachdenken, wer in ihrem Umfeld braucht sie? Wo können Sie sich dazustellen? Oder stellen Sie Jesus neben Ihnen, wenigstens im Gebet? Es ersetzt nicht unbedingt einen Telefonanruf. Das kann dann vielleicht auch dran sein, dass man einfach dem anderen nochmal signalisiert, ich nehme dich wahr. Die Frauen und Johannes stellen sich zu Jesus, sie sind einfach nur da. Sie stellen sich dem Leid dieses Leidenden, obwohl sie selber gerade leiden. Sie selber gehen auch durch ein Trauma durch. Sie werden gerade traumatisiert durch das, was sie erleben. Und trotzdem wählen sie bewusst dieses Aushalten, dieses zu Jesus stehen. Und das Schöne ist, sie merken in dem Moment, dass sie in ihrem eigenen Leid etwas bewirken können. Indem sie für Jesus da sind, merken sie, dass sie wichtig sind. Und das ist interessant, in der Traumaforschung, da sagt man, dass zur eigenen Traumabewältigung eine Sache sehr wichtig ist, dass man einen Sinn hat in seinem Leben, dass man weiß, dass man gebraucht wird. Und das ist das, was die Frauen hier gerade erleben unter Johannes. Sie werden gebraucht, sie sind wichtig für ihn. Ihr Dasein ist wichtig. Traumabewältigung geschieht sicherlich auch durch Nachdenken, durch Analyse. Aber das ist nicht alles. Es ist wichtig, einen Sinn zu haben in seinem Leben und zu wissen, obwohl ich leide, obwohl ich hier in einem Chaos drin bin, bin ich wertvoll für jemand anderen? Kann ich etwas beitragen für den anderen? Indem die Frauen und Johannes bei Jesus aushalten, erleben sie den ersten Schritt ihrer eigenen persönlichen Traumabewältigung. Weil sie merken, dass sie wertvoll sind, dass sie zur Linderung des Schmerzes von Jesus beitragen. Es wird einmal eine komische Szene erzählt, wo ein Mann so über den Zaun rüberguckt in den Garten von jemand anderen und dann sieht er, wie sich da ein Mann rumwälzt auf dem Boden. Und dann sagt er, hey, was machst du denn? Warum wälzt du dich denn hier im Gras? Und dann sagt er, ich versuche, meinen Schatten loszuwerden. Und dann sagt er, oh, da habe ich eine Idee. Guck mal, der große Baum hier. Stell dich doch einfach in den Schatten dieses Baumes. Maria und, Josef, sage ich schon, mit Johannes, die, und die anderen Frauen, die tun genau das. Sie stellen sich mit ihrem Schatten, mit ihrem Trauma in den Schatten des Kreuzes. Sie stellen sich in den Schatten von Jesus hinein. Und das ist mein zweiter Punkt, in den Schatten des Kreuzes treten. Als sie in den Schatten des Kreuzes treten, dann nehmen sie ihren eigenen Schatten weniger wahr. Sie spüren umso mehr, wie sie geliebt sind von diesem Jesus, weil er da für sie hängt. Wie sie umsorgt sind von ihm. Sie fühlen sich verstanden und aufgehoben durch das, was er erlebt. Ich möchte weiterlesen. Da heißt es, da spricht Jesus zu seiner Mutter, Frau, siehst du, sieh, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger, siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Was meint Jesus, wenn er hier sagt, dein Sohn und deine Mutter? Jesus sichert hier in diesem Moment die Versorgung seiner Mutter. Das ist das, was ihm gerade wichtig ist. Die Verpflichtung, für die Eltern zu sorgen, die galt immer dem ältesten Sohn einer Familie. Und das Gebot, das Jesus gegeben hat, Ehre Vater und Mutter, wird sehr stark auf die Versorgung der Eltern angewandt und verstanden im Alten Testament. Da zeigt sich nämlich Eltern ehren. Das ist ja nicht an die Kinder gedacht, dass die kein böses Wort sagen sollen, sondern das sind ja die Erwachsenen angesprochen, als dieses Gebot damals gegeben wird. Und da geht es darum, im Alter die Eltern zu ehren und auch zu versorgen. Und Jesus nimmt Gottes Gebot ernst, gerade auch jetzt am Schluss seines Lebens. Und das ist ein großes Zeichen auch für Maria, was er jetzt ihr gibt, indem er ihr ausdrückt, du bist mir wichtig. Ich kämpfe zwar gerade selber mit meinem Leben oder mit dem Tod, aber ich denke an dich und ich möchte, dass es für dich eine Zukunft gibt, dass es für dich weitergeht. Was Jesus hier in den kurzen Worten sagt, ähnelt einer offiziellen Formulierung damals im jüdischen Familienrecht, wo man das genauso ausgedrückt hat, diese Versorgung gewährleistet hat. Der Sohn Gottes, der Schöpfer des Alls, ist Mensch geworden und damit rechtlich in einer bindenden Gemeinschaft drin, als Sohn seiner Mutter, seiner Eltern. Und als Kind ist Jesus die Situation seiner irdischen Mutter nicht egal. Maria war die Frage der Versorgung in dem Moment vielleicht gar nicht so vor Augen. Ich glaube nicht, dass das ihr Problem war, als sie da unterm Kreuz steht. Sie leidet mit Jesus mit. Aber trotzdem ist es ein liebevoller Moment, dass sie merkt, Jesus kümmert sich um mich. Es gibt Zukunft. Jesus war der älteste Sohn von Maria. Von Josef hören wir nichts mehr. Wo der Jesus mit 12 Jahren auf der Pilgerreise verschwindet sozusagen und sie ihn später im Tempel finden, da ist der Josef noch mit am Start. Und danach wissen wir nichts mehr von ihm. Das heißt, irgendwann während der späten Jugendzeit von Jesus ist der Josef höchstwahrscheinlich verstorben. Und jetzt war Jesus der älteste Sohn, ja damals schon. Das heißt, interessant ist, dass er in jungen Jahren schon den Verlust seines Vaters miterlebt hat, seines irdischen Vaters. Er kennt dieses Gefühl, einen lieben Menschen zu verlieren, seinen Vater zu verlieren, zu dem man aufschaut, der versorgt hat, der einen mit reingenommen hat in die Arbeit, ins Leben. Er weiß, wie es sich anfühlt, für die jüngeren Geschwister zu sorgen. Jesus hatte 4 Brüder, auf jeden Fall jüngere, die werden mit Namen aufgezählt, und Schwestern, also mindestens 2 Schwestern, weil es Plural da steht. Vielleicht waren es auch 3 oder 4. Jesus weiß, wie es sich anfühlt, Verantwortung zu übernehmen und zu versorgen. Und auch diese Not, die darin liegt, ich muss sorgen. Und deswegen möchte Maria diese Not ersparen. Möchte er ihr eine Zukunftsperspektive geben, dass sie versorgt ist, dass Johannes nach ihr schaut. Interessant ist in der Traumaforschung der 2. Aspekt, der wichtig ist in dieser Verarbeitung von Traumata. Das erste ist einen Sinn haben im Leben, trotzdem gebraucht zu werden oder gerade gebraucht zu werden. Und das zweite ist, eine Zukunftsperspektive zu haben. Das eine haben sie selber erlebt, die Frauen und Johannes, als sie Jesus sozusagen unterstützen. Da haben sie Sinn in dieser Situation, Sinn in ihrem Leben trotz ihres Traumas. Und jetzt gibt Jesus ihnen eine Zukunftsperspektive, Maria und Johannes. Ich finde das total liebevoll von Jesus, dass er in der Stunde seiner größten Qual und Not seiner Mutter Zukunft gibt. Dass er mit ihr drüber rausschaut. Und das kennt man von Sterbenden auf dem Sterbebett, da werden oft noch Dinge geregelt. Da können manche Leute nicht gehen, bis sie nicht etwas noch losgeworden sind oder geregelt haben für die Zukunft ihrer Angehörigen. Und dann können sie oft in Frieden gehen, wenn das geschehen ist. Bei Jesus ist es noch mehr als das, denn Jesus konnte in Frieden gehen. Er wusste, dass er in 3 Tagen wieder auferstehen wird. Eigentlich hätte er sich auch sagen können, das können wir auch in 3 Tagen noch regeln. Da bin ich ja wieder da. Aber Maria wusste das ja nicht oder hatte das nicht vor Augen. Gesagt hatte er es, aber das war nicht im Herzen angekommen. Und damit sie Zukunft hat, sagt er ihr das, um ihr eine Stütze zu geben. Sie brauchte das. Jesus kümmert sich hier und jetzt um das irdische und das leibliche Wohl von Maria. Ich finde das faszinierend und bewegend, weil es ein hochgeistlicher Moment ist da am Kreuz. Alles, was da geschieht, was da gesagt wird, hat so viel geistliche Tiefe. Das Lamm Gottes, geschlachtet für die Schuld der Welt, von Johannes damals angekündigt. Er rechtfertigt uns von Sünde, wie das Paulus später sagt. Das passiert hier, dass wir heilig sind vor Gott, dass unsere Schuld ein für alle Mal vernichtet wird. Er vergibt uns, er erlöst uns, er sagt, es ist vollbracht, und dann reißt der Vorhang im Tempel. Und die Verbindung zu Gott ist wiederhergestellt. Hier passiert so viel geistlich Wertvolles. Man könnte fast meinen, wie passt das dann rein, dass Jesus hier so diesseitig unterwegs ist? so sehr im Hier und Jetzt ist. Maria in ihrem irdischen Leben unterstützt und ihr jetzt hier Hilfe gibt. Aber es geht um ihre Zukunft und es geht um ihr Wohl hier auf der Erde. Und das ist Jesus genauso wichtig. Das ist schön hier zu sehen. Jesus ist nicht verklärt, er ist nicht nur geistlich unterwegs, er ist einfach handfest mitten im Leben drin. Irdische Versorgung hat ihren Platz und ist etwas Geistliches. Für Jesus ist es im gleichen Atemzug dran, mit diesen anderen geistlichen Aussagen für seine Mutter zu sorgen. Das irdische Wohl ist Jesus genauso wichtig. Und das ist im Widerspruch zu der griechischen Philosophie damals. Die hat nämlich gesagt, soma sema. Das war so ein gängiger Spruch. Das hieß, der Körper ist das Grab. Körper ist das Grab. Der Körper ist das Böse, das Weltliche, das ist unnütz. Das war das griechische Denken damals. Pythagoras soll das gesagt haben und da hat sich das festgesetzt. Im griechischen Denken war nur der Geist gut und er war verdammterweise sozusagen gefangen im Körper und alles Körperliche wurde abgelehnt. Im hebräischen Denken ist das umgekehrt, nicht umgekehrt, es ist nicht so. Da ist das irdische, das leibliche Wohl auf einer Ebene, da wird nicht unterschieden. Es geht ums ganzheitliche Menschsein, um dein Hier und Jetzt, genauso wie um deine Ewigkeit. Das sieht man daran, dass Jesus oder Gott im Alten Testament das Volk versorgt, dass er ihnen Manna gibt, dass er ihnen ein Land gibt, wo Milch und Honig fließt. Das braucht man ja alles gar nicht, wenn es nur um den Himmel geht. Er ist genauso bemüht um das Hier und Jetzt. Oder auch bei den Wundern von Jesus. Hochzeit zu Kana, Wasser zu Wein, Speisung der 5000, da geht es ums Hier und Jetzt. Mit geistlicher Bedeutung natürlich, das schwingt auch immer mit. Die irdischen Bedürfnisse des Menschen sind nicht böse und Jesus hat ein Auge darauf. Und er sieht auch unser Leid und unsere Schatten und hat ein Auge drauf. Es ist ihm nicht egal. Er denkt sich nicht, ah ja, da muss er jetzt durch, der Sammy, dafür kommt er später in den Himmel. Sondern das ist meine Wirklichkeit und die nimmt Gott ernst. Ich finde das total tröstlich zu wissen. Als Jesus am Kreuz hängt, da hat er es nicht nur das geistliche Leben von der Maria vor Augen, sondern ihr Hier und Jetzt, ihr irdisches Leben. Er weiß, wie es sich anfühlt, den Papa zu verlieren, für eine Familie sorgen zu müssen. Er kennt diesen Schmerz. Er kennt den Schmerz, der auf deinem Leben liegt. Er weiß, wie es dir geht. Er weiß, was dir eine große Traurigkeit verschafft. Er weiß es. Und es ist ihm nicht egal. Er sagt nicht, ey, da musst du jetzt noch durch und dann bist du bei mir. Sondern er nimmt es jetzt ernst und er möchte dich unterstützen. Der Schreiber des Hebräerbriefes vergleicht Jesus mit dem hohen Priester im Alten Testament. Und dann macht er aber eine Entdeckung und sagt, dieser hohe Priester Jesus ist viel besser. Er ist viel größer. Da heißt es, Jesus ist ja nicht ein hoher Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt. Allerdings mit dem Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Wir sind eingeladen, immer wieder bewusst in den Schatten des Kreuzes zu treten, zu Jesus hin. Und dort werden unsere Schatten klein, manche weggenommen. Manche kommen wieder, wenn wir aus diesem Schatten raustreten. Da finden wir Zuflucht, Geborgenheit, Verständnis. Ich möchte Sie einladen, nach dem Gottesdienst einfach das Angebot auch anzunehmen, mit jemandem zu beten. Gemeinsam mit einem Mitarbeiter, mit einem anderen Beter, sich in den Schatten des Kreuzes zu stellen. Gottes Leid zu klagen, es ihm zu sagen. Und wenn Sie es schon mal gemacht haben, machen Sie es wieder. Jesus hört und zu seiner Zeit werden wir Hilfe bekommen, wie er hier sagt. Jesus kennt unsere irdischen Gegebenheiten und es ist ihm nicht minder ein geistliches Anliegen, für uns zu sorgen. Er fühlt mit, er hat Erbarmen, er hilft gerne. Jesus weiß, dass zum Leben beides gehört, unser irdisches Wohl und das geistliche Wohl. Und das hat er auch hier in dieser Situation vor Augen. Er bittet Johannes darum, niemand anderen, sondern Johannes, die Versorgung seiner Mutter zu übernehmen. Johannes war der Jünger, den Jesus lieb hatte, so sagt er das immer wieder. Er hat es gewusst, er hat es gespürt. Da war eine ganz besondere, enge Verbindung. Jesus hatte ihn mitgenommen auf dieser Reise, in den Glauben mit hinein, ihn gestärkt. Und er wusste, dieser Johannes hat Gott, den Vater, von Herzen lieb. Und niemand anderem möchte ich meine Mutter anvertrauen. Er soll geistlich für seine Mutter sorgen. Jesus hatte noch andere Brüder, Jakobus, Joses, Judas und Simeon, die werden in Markus 6 aufgezählt, und eben noch einige Schwestern, wo wir den Namen nicht kennen. Das ist ein Gerücht, also wenn man sagt, Maria hatte nur den einen Sohn, Jesus. Da ist die Bibel deutlich. Jesus denkt nicht nur an die körperliche Versorgung, das war ihm wichtig, sondern er denkt auch an die geistliche Versorgung von Maria. Und warum sagt er nicht, ah ja, jetzt ist der Jakobus dran, er ist ja der Nächste sozusagen in der Geschwisterfolge. Es heißt kurz vorher noch von den Brüdern, dass sie nicht an Jesus glaubten, dass sie Jesus gegenüber kritisch waren. Das war nicht ihre Welt, das war ihnen zu fromm, was der da abzieht. Deswegen will Jesus, dass jemand, der dieses Verständnis hat, dieses Geistliche, dass er für seine Mutter sorgt. Jesus ist wichtig, dass sie versorgt ist, und dafür sucht er seinen besten Jünger aus, sozusagen. Mein dritter Punkt, hier werden zwei Menschen zusammengestellt. Jesus stellt hier zwei Menschen zusammen, damit sie sich gegenseitig im Glauben stärken. Jesus macht aus zwei Menschen eine geistliche Familie. Das ist die kleinste Zelle einer geistlichen Familie. Was hier geschieht, ist sozusagen der Prototyp von Gemeinde. In der kleinsten Zelle, wo zwei oder drei zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen, sagt Jesus einmal. Es gibt eine Szene, die einige vielleicht vor Augen haben, aus Markus 3. Da heißt es, deine Brüder und deine Mutter sind draußen und lassen dich rufen, sagen sie zu Jesus, während er mit einigen Leuten im Gespräch ist. Jesus sagt zu der Volksmenge, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er blickt sie an und spricht, siehe da, meine Mutter und mein Bruder. Denn wer den Willen Gottes tut, ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Jetzt könnte man meinen, wow, das ist also ganz schön derb von dem Jesus. War interessant, wie meine Frau darüber geredet hat, sagt sie, das fand sie so schön, wie der im Jesus-Film, also der im Lukas-Film, da steht der Jesus dann aber auf, nachdem er es sagt, und geht raus zu seiner Mutter. Und das wissen wir ja auch hier aus der Szene vom Kreuz. Jesus hatte gar nichts gegen seine leibliche Mutter und gegen seine Familie. Das war also nicht respektlos gemeint. Aber hier kommt ein geistlicher Aspekt schon rein. Es geht um mehr als nur irdische Familie. Wir brauchen genauso eine geistliche Familie. Diese geistliche Familie hilft uns, in diesem Leben zu überleben und miteinander gestärkt Glauben zu erfahren und anzukommen bei Gott in der Herrlichkeit, diesen Weg zu Ende zu gehen. Wir brauchen beides, eine irdische und eine geistliche Familie. Hier unter dem Kreuz entsteht eine neue Familie aus ganz unterschiedlichen Menschen, sozialer Schicht, Abstammung, Hautfarbe, Hintergrund. In Jesus werden wir zu einer Glaubensgemeinschaft zusammengefügt. Eine Gemeinschaft, die Glauben stärkt, die diesen Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, Salz und Licht zu sein, gemeinsam lebt und Sorge füreinander trägt, am Ziel anzukommen. Gemeinde hat ihren Ursprung hier unterm Kreuz. Einige Wochen später kommen Tausende zum Glauben durch das, was Jesus hier getan hat. Und das geschieht Tausende und Millionen Mal über die letzten Jahrtausende und heute immer noch. Gemeinschaft ist von Jesus gestiftet. Er entscheidet, wer dabei ist und wer nicht. Er fügt Menschen zusammen. Uns bleibt, wie Johannes zu sagen, okay, ich mach mit. Da heißt es, von dem Tag an nahm er sie zu sich. Waren sie eine geistliche und auch eine irdische Gemeinschaft in dem Fall. Geistliche Gemeinschaft beginnt damit, dass wir Ja zueinander sagen. Zu dem, den Jesus uns an die Seite gestellt hat und sagt, der gehört dazu. Wer bin ich, dass ich sage, der gehört nicht dazu? Der gehört dazu. Geistliche Verantwortung für den anderen zu übernehmen. Wenn jemand neu in der Gemeinde ist, nicht beim Smalltalk stehen zu bleiben, sondern rauszuspüren, was braucht der andere auch geistlich? Oder wie kann er hier andocken? Wie kann er Teil der Gemeinde und auch Gemeinschaft werden? Was gibt es auch für Angebote, die der andere vielleicht nicht kennt? Oder wenn Sie neu hier in der Gemeinde sind, dann lassen Sie nicht locker, fragen Sie nach, hängen Sie sich rein, dass Sie Teil der Gemeinschaft werden, der geistlichen Gemeinschaft, dass wir gemeinsam diesen Weg gehen. Das bedeutet, dass wir Interesse aneinander haben, dass der andere uns nicht egal ist und dass wir uns auch nicht leicht auseinanderdividieren lassen wegen aller möglichen Dinge. Vom Lied gut angefangen, über Lautstärke, Helligkeit, die Art von jemandem, lärmende Kinder, ein böses Wort und dann denken wir, oh nein, das ist nicht mehr mein Platz. Das ist schade. Ich möchte es mal so veranschaulichen, wenn das hier das Kreuz ist und hier steht jemand und hier steht jemand und hier stehe ich. Jesus bringt uns zusammen unterm Kreuz und sagt, ihr seid Gemeinschaft. Jetzt fange ich aber an, mich stört irgendwas bei dem anderen. Ich gehe einen Schritt von ihm zurück. Und dann ist nochmal irgendwas, keine Ahnung, ein böses Wort von dem und das trifft mich. Ich denke, wie kann der nur? Das ist nicht okay. So funktioniert Feedback nicht. Oder keine Ahnung, was auch immer da alles so passiert, das fängt ja oft im Herzen an, dass man einfach nur irgendwas an dem anderen nicht mag. Und ich distanziere mich immer mehr von ihm, er distanziert sich von mir und steht da hinten. Und das Interessante ist, wir haben uns ja gar nicht nur von uns distanziert, sondern wir sind ja immer mehr hier vom Kreuz weggegangen. Das heißt, die Distanz zwischen Geschwistern, Glaubensgeschwistern, macht immer auch eine Distanz zu Jesus. Wir entfernen uns auch von ihm. Und wir wundern uns manchmal und denken, warum bist du mir nicht so nah, Jesus? Ich wünsche mir da mehr. Aber es liegt vielleicht daran, dass ich mit anderen Menschen nicht nah unterwegs bin, die auch Kinder Gottes sind, die er in die Gemeinschaft gestellt hat. Und wenn wir wieder zusammenrücken beim Kreuz, dann sind wir auch bei Jesus wieder ganz nah. Neid, Ärger, negative Stimmung, nur fürs Gebet. Wir wundern uns manchmal, wie schnell sowas gehen kann. Lebendige Gemeinschaft wird unter dem Kreuz gestiftet und wird unter dem Kreuz auch wieder zusammengebracht und gefestigt. Es braucht es immer wieder, dass wir zueinander finden und uns vergeben lassen, auch im Miteinander. Und das Wort von Jesus einfach ernst nehmen. Siehe, dein Sohn, siehe, deine Mutter oder deine Schwester oder dein Bruder. Gestern erzählte mir eine geistliche Mutter aus der Gründerzeit, wir haben uns immer wieder bewusst auf den Weg gemacht, einander zu vergeben. Im Leitungskreis, in der Gemeinde, das war das A und O. Und dachte ich, wow, das ist das Geheimnis, dass man zusammenbleibt, dass man immer wieder einander vergibt, Missverständnisse ausräumt. Wir alle sind ausnahmslos vergebungsbedürftig. Und das Kreuz ist der Ort der Versöhnung, wo wir zu Jesus kommen, wo wir Ärger loslassen können, Enttäuschung, Unterstellung, Vorwürfe, wo wir einander wieder eine Chance geben, wo wir wieder in diese geistliche Fürsorge füreinander kommen, füreinander da sind. Vielleicht ist es auch mal dran, in einer Kleingruppe, im Hauskreis oder in einem Leitungskreis oder in einem Team das mal zu tun, sich zusammenzusetzen und gemeinsam das Abendmahl zu feiern. Gemeinsam wieder aufs Zentrum zu gucken und auch Dinge auszuräumen. Wenn man sagt, hey, hier ist was reingekommen an schlechter Stimmung. Oder das ist immer so ein Risiko, gell? Man möchte sich da nicht outen, wenn man irgendwo negativ über jemanden gedacht hat. Aber das ist der Moment, wo wir Befreiung erleben können. Jesus stiftet eine neue Gemeinschaft unterm Kreuz, als er Maria und Johannes zusammenstellt und er ihnen geistliche Verantwortung füreinander gibt. Gestern Abend hatten wir unser erstes Netzwerktreffen hier zusammen mit einigen Christen aus der Oase und aus der Krishoner Gemeinde Herbrechtingen. Und ich musste schon an diesen Predigtext von heute denken und fand es interessant, wie Gott uns auch da zusammenstellt sozusagen und sagt, ihr seid Geschwister, ihr seid miteinander Reich Gottes, im Reich Gottes unterwegs, seid Familie miteinander. Hier im Schatten des Kreuzes stellt Jesus auch Menschen zusammen, stellt er Menschen zusammen und formt eine neue Gemeinschaft sozusagen. Es entsteht eine neue Familie. Und deswegen ist er den Weg an das Kreuz damals gegangen, damit wir mit Gott versöhnt werden, dass da Beziehung entsteht, aber auch, dass Beziehung zwischen Menschen entsteht und gehalten wird. Ein Wort von diesen sieben, das irgendwie aus der Reihe fällt. So war mein erster Eindruck. Es geht so sehr um das irdische Zusammensein. Aber wenn man genauer hinguckt, geht es um mehr. Geht es um ein geistliches Zusammensein, was genauso wichtig ist. In all dem, was Jesus am Kreuz sagt, an geistlicher Tiefe, an Schwere, an Großartigem, Das sagt er hier in dem, was so vielleicht banal vorkommt, so unwichtig verglichen mit der Ewigkeit und mit dem Großen, etwas, was für uns wichtig ist, für uns persönlich. Er spricht uns ins Herz und er sagt, ich sehe dich, ich weiß, wie es dir geht, ich bin bei dir und für dich. Ich möchte noch beten. Jesus, wir können nur staunen, was für ein großes Herz du hast. Dass du damals in deinem eigenen Leid deine Mutter und den Johannes siehst und die anderen. Und dass du uns heute siehst, dass du jeden von uns kennst. Dass du voller Erbarmen bist, voller Mitgefühl, dass du weißt, wie sich Erdenleben anfühlt. Dass du auch weißt, wie sich Verlust anfühlt, wie sich Schwäche anfühlt, wie sich Krankheit anfühlt. Danke, dass wir das wissen dürfen. Dass du nicht aus der Entfernung nur zuguckst, sondern dass du mitfühlst. Und dass du eingreifst. Und du kennst jeden einzelnen Schrei unserer Herzen hier heute Morgen. Du weißt, was uns auf der Seele brennt. Danke, dass du es wahrnimmst. Und wir wünschen uns auch, dass du mit deinem Frieden reinkommst und dass du eingreifst und dass du Veränderung schaffst. Amen.